Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Habt ihr gewusst, dass das komplette Internet eigentlich von einem Dienst abhängig ist? Und wenn der nicht läuft, steht alles?
Strom.
Ja, das natürlich auch. Aber heute geht's um DNS. Mehr um die Gefahren von DNS. Wir haben ja DNS schon mal vorgestellt. Wir verlinken euch das auch in den Shownotes. Ja, Sandra Müller und ich, Andreas Wiesler, wollen euch heute mal ein bisschen die Gefährdungen von DNS aufzeigen. Aber bevor wir starten, vielleicht, Sandra, ein ganz kurzer Rückblick. Was ist überhaupt DNS? Für was steht DNS?
Ja, genau. DNS steht für Domain Name System. Also Domänennamensystem, was für ein toller genau. Name, deutsch übersetzt. Und apropos übersetzt, genau DNS übersetzt eigentlich, als ein Übersetzungsdienst, kann man sagen, und zwar URLs in IP-Adressen. So, und alle, die jetzt sagen, ich bin weg. Also eine URL, das kann zum Beispiel sein gosecurity.ch.
Gute Adresse, die du gewählt hast.
Ja, ich könnte mal dort schauen, das ist wirklich eine
jetzt
tolle
Firma. Jetzt bin ich gespannt, ob du die IP-Adresse kennst.
Nein. Kenne ich nicht. Aber wenn ihr das macht und jetzt nachschaut, gosecurity.ch in eurem Browser das eingibt, dann kann es sein, außer ihr seid regelmäßig auf unserer Webseite, dass der das nicht kennt und dann braucht er eben das sogenannte DNS, um herauszufinden, wo er das findet. Und die Antwort ist eigentlich eine IP-Adresse, entweder IPv4 oder IPv6, aber das könnt ihr im Moment gerade wieder vergessen. Das ist für diesen Beitrag jetzt nicht so wichtig. Er kriegt eigentlich eine Zahlenfolge zurück. Und nee, bei IPv6 sind es nicht nur Zahlen. Also
sind's auch Buchstaben,
bleiben wir bei IPv4, das ist etwas weniger komplex und heute reicht das. Er kriegt Zahlen zurück. Und anhand dieser Zahlen weiß eigentlich das Netzwerk, Internetnetzwerk, wo das jetzt dieser Server steht.
Hast du gewusst, früher hat man die von Hand gepflegt, so Hosts-Dateien. Da war es noch übersichtlich, dann hat man sich gegenseitig eine Mail geschickt, du, den Server kannst du jetzt unter dieser Adresse erreichen, da hat man das von Hand eingetragen. Und heute sind es über 300 Millionen DNS-Namen.
Ja, also das Hosts-File gibt es ja eigentlich auf den modernen Systemen immer noch.
Ja, es ist immer noch da.
Ist zwar eher gefährlich aus meiner Sicht, dass es sowas gibt, aber da kommen wir ja noch ein wenig darauf. Speziell ist ja, es läuft, also DNS läuft über UDP, nicht über TCP.
Ja, richtig. Ich vergleiche UDP jeweils, wie was wir jetzt machen. Wir sprechen da in einem Mikrofon und wir haben keine Ahnung, wo das ankommt. Und ob es dann auch entsprechend verstanden wird.
Okay, gute Idee, das so zu vergleichen. Aber ja klar, schreit einer ins Internet raus, ey, gosecurity.ch, kennt das einer? Und der Erste, der antwortet.
Das glaube ich dann auch, ja.
Der hat recht.
Genau.
Der hat recht, zumindest im Namen von meinem System und das wird genommen. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, alle, die sagen, ne, kann doch nicht sein, doch ist tatsächlich so. Das ist nicht ganz unproblematisch.
Ja, das ist halt von der früheren Zeit, als das Internet nicht so schnell war und DNS-Abfragen gibt es halt extrem viele. Also euer Computer macht nonstop solche Anfragen und man wollte das Internet nicht überlassen und dann macht man halt so Kurznachrichten.
Ja. Genau, und es gibt auch so einen Unterschied, es gibt auch, sag mal, interne DNS-Server. Also ein DNS-Server ist dann einer, der eben diese Übersetzungen macht und es gibt externe. Was heißt jetzt intern? Vor allem in einer klassischen On-Premise-Infrastruktur hast du natürlich auch intern ganz viele Server und Systeme und auch die sprichst du normalerweise über Namen an. Und auch diese Namen müssen übersetzt werden. Das könnte dann zum Beispiel sein e-mail.gosecurity.ch. Beispielsweise kann aber auch dann anders heißen, zum Beispiel Server. Oder email.server.gosecurity.ch. So. Und da muss dieser DNS-Server dann wissen, ach so, wenn steht intern.gosecurity.ch, dann muss ich intern schauen. Und wenn eben steht sbb.ch oder irgendwas ganz anderes oder deutschebahn.de, weiß nicht ganz genau, wie die korrekte URL ist, dann muss ich weiter. Und dann kommen die externen DNS-Server.
Korrekt. Und das gibt es natürlich auch wieder an verschiedenen Orten. Das kann euer Provider sein, aber es gibt auch international bekannte. Ja, wir haben zum Beispiel Google, den kennen die meisten, das ist nämlich 8.8.8.8.
Genau, also die IP-Adresse ist 8.8.8.8, weil der DNS-Server wird dann klassischerweise über die IP-Adresse angesprochen, sonst ja, wird es schwierig.
Ja, du kannst ihm nicht den Namen geben und sagen, löse mal auf.
Oder Cloudflare, der ist auch geil.
Ja, der hat 1.1.1.1.
Mhm. Cisco?
Ja, das mussten wir googeln.
Den wusste ich auch nicht auswendig. Ja. Der hat irgendwie sowas wie 208.67.222.222.
Ja. Ja. Aber wir müssen unseren Schweizer noch erwähnen.
Den Quad, hä?
Ja, Quad, ja. 9. Genau, das 9.9.9.9. Gefällt mir 9 ist immer eine Lieblingszahl.
Genau. So, jetzt aber grundsätzlich ist ja das DNS-System hierarchisch aufgebaut. Mhm. Und den DNS-Server, der jetzt nach extern geht, den brauchen wir, damit er, dass er dieses hierarchische System, so jetzt kann ich es sagen, auch anspricht. Theoretisch könnte ich aber auch direkt die sogenannten Root-Server ansprechen. Das heißt eben die Hierarchie anstoßen. So der Masterkönig oben, nee, der Kaiser oben drüber.
Ja, der Nachteil dort ist, es gibt halt nur 13 weltweit.
13 sind nicht so viel.
Ja, richtig. Die sind natürlich IP-mäßig 13, aber es sind ein paar mehr, weil es Redundanzen rund um die Welt hat.
Ja, einige viele mehr.
Genau,
ja. Genau, tatsächlich. Jetzt, einfach, dass ihr es mal gehört habt, man könnte jetzt mit DNS auch bestimmte Filter bauen. Zum Beispiel Jugendschutz, dass irgendwelche Seiten mit sexistischen Inhalten oder so nicht kommen. Nur diese Filter sind sehr einfach zu umgehen.
Ja, das ist so klassisch. Man gibt auch viele Bezahlabos, wo du genau für solche Filterlisten bezahlst. Und dann wird halt statt einer korrekten IP-Adresse wird eine wie 127.001, das seid ihr selber, gegeben. Und dann heißt es einfach Seite nicht erreichbar.
Genau. Aber wenn ich halt das dann separat auflöse, also mir übersetzen lasse und dann die Übersetzung, die IP-Adresse direkt eintrage, dann geht es eben üblicherweise.
Genau.
Zum Beispiel wieder, oder ich kann möglicherweise den DNS-Server wählen oder was auch immer. Also solche Systeme, ja, oder Hosts-File hatten wir vorher auch, kann ich das auch?
Ja, das gehen? Wird halt vor dem DNS genommen. Wenn ich die Adresse kenne, dann kann ich es dort eintragen. Das ist absolut richtig.
Kommen wir zu den Sicherheitsproblemen von DNS. Und wir hatten vorher schon angesprochen oder also angedeutet dieses DNS-Spoofing. Mhm. Also ich kann... weil es auch UDP ist, kann ich halt sehr einfach das manipulieren.
Eben, das ist das mit dem in den Wald schreien und die erste Antwort glaube ich dann. Und gerade im eigenen Netzwerk muss ich einfach zuhören und wenn ich das mitbekomme, so schnell wie möglich ihm eine IP geben, die zum Beispiel ich selber bin. Und dann kommt es zuerst zu mir. Ich kann es dann ja schon am richtigen Ort weiterleiten und könnte so einen Man in the Middle machen.
Also beispielsweise, ich suche nach meinebank.com, gebe ich in meinen Browser ein. Und Andreas ist jetzt der Angreifer, er ist schneller, ruft was rein und dann gehe ich halt dorthin.
Richtig.
Und dann wird es gefährlich, wie ihr euch vorstellen könnt. Obwohl, Andreas, wenn ich das weiter überlege, naja, du müsstest ja dann auch noch das korrekte Zertifikat von meinebank.com haben als Angreifer. Ja, also ganz so einfach sind die Angriffe dann doch nicht.
Absolut richtig. Und ich weiß nicht, wann das war, ist noch nicht so lange her, dass zum Beispiel Google Chrome HTTP-Seiten gar nicht mehr öffnet. Du kommst nicht mal mehr, melden, es steht einfach keine Verschlüsselung.
Ja.
Und dann wird es natürlich schwierig für mich.
Genau.
Aber da haben wir, glaube ich, auch mal eine Folge gemacht.
Haben wir garantiert, weil es gibt ja fast kein Thema mehr, über das wir noch nicht
gesprochen
haben. Gut, anderes Thema. Ihr kennt ja alle diese Werbungen für VPN-Services, irgendwie ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, NordVPN, ProtonVPN und so weiter. Und da wird ja auch häufig mit der Sicherheit dann geworben, wo ich manchmal etwas zurückhaltend bin und sage, naja, wenn du HTTPS hast, dann ist ja das schon ziemlich fein. Aber, es gibt natürlich schon ein Aber, bist du jetzt in einem Hotel beispielsweise oder sonst unterwegs, der Provider, der sieht natürlich, auch wenn er den Inhalt im besten Fall nicht sieht, er sieht, wohin du gehst. Mhm. Er sieht diese URLs, diese DNS-Namen.
Ja, ganz klassisch ist eben DNS nicht verschlüsselt. Also ich sehe diese Pakete. Und nochmals, es ist ja UDP, da kann ja gar keine verschlüsselte Verbindung aufgebaut werden. Ist gar nicht vom Standard vorgesehen. Ja. Ja, der nächste, den wir noch uns aufgeschrieben haben in der Vorbereitung, sind sogenannte DOS-Attacken auf Root-Server. DOS ist ein Denial-of-Service, oft natürlich nicht alleine gemacht, darum spricht man auch vom DDoS, Distributed Denial of Service, wenn es ein verteilter Angriff ist. Aber wir haben ja gesagt vorhin, es gibt eigentlich nur 13, physisch natürlich viel mehr, aber ich könnte ja diese Root-Server, die obersten, lahmlegen, dann wäre ja das Internet auch lahm.
Ja, das ist definitiv so. Also wenn diese obersten weg sind, ist das Internet lahm. Und wenn ich auch diese Root-Server-Struktur ausreichend schwächen kann, ich muss sie vielleicht nicht mal ganz weg haben, aber ausreichend schwächen kann, dann ist wirklich international das, oder mal ganz hart gesagt, ohne DNS funktioniert im Internet eigentlich praktisch nichts.
Ja.
Eigentlich nichts.
Es ist sehr unwahrscheinlich. Das haben die Hacker schon probiert, weil eben so viele da sind und das wird sauber gefiltert. In der Theorie bleibt dieses Szenario natürlich bestehen.
Ein weiteres Problem ist noch, dass DNS ein Port ist, der auf den meisten Firewalls auch offen ist. Also ich kann von innen nach außen über DNS kommunizieren mit den, obwohl das nicht unbedingt die korrekte Konfiguration ist, aber meistens ist es so. Und das wird gerne auch für Tunneling genutzt, also dass ich darüber dann anderen Verkehr nutze.
Ja, richtig. Das ja sehr kleine Pakete sind, kann ich nicht große Dinge tun. Aber ich kann ja zum Beispiel Kennwörter nach außen leaken, Kurznachrichten über DNS und die Gegenstelle nimmt dann das entgegen. Ja.
Wir werden nicht im Detail auf DNSSEC eingehen hier. DNSSEC schützt vor einigen Angriffen, das ist definitiv so. Die Abhängigkeit von DNS, die bleibt aber und die ist wirklich sehr, sehr groß. Weil stell dir mal vor, Andreas, vor 20 Jahren, als du dein ERP in-house hattest, dann ohne DNS konntest du wenigstens mit deinem ERP arbeiten, problemlos. Und mit deinem Buchhaltungsprogramm und mit deinem CRM und so weiter war ja alles in-house, dann war dein eigenen DNS-Server, den brauchtest du natürlich, aber vom Internet warst du nicht abhängig. Heute mit Software as a Service, mit Cloud-Strategien, geht einfach gar nichts mehr.
Ja, gar nichts. Und da geht es ja auch nicht ohne DNS, weil der Provider kann ja plötzlich die Internetadresse wechseln und dann hast du ein Problem, ja.
Man sagt ja auch, wer DNS kontrolliert, kontrolliert das Internet.
Ja, das hängt halt wieder ein bisschen damit zusammen. Es sind nicht ganz 13 Firmen, weil zum Beispiel VeriSign kommt zweimal vor. Es sind 11 Akteure hinter diesen 13 und ein großer Teil von denen ist in Amerika. Also 2/3 der obersten Stelle sind amerikanische Unternehmen, NASA, US Army, US Department of Defense, um mal 3 zu nennen. Und theoretisch könnten die ja etwas rauslöschen. Und dann sind zum Beispiel ganze Länder abgeschnitten. Das wurde auch schon mal gemacht im ersten Irakkrieg. Hat man einfach die Erweiterung für Irak rausgelöscht und dann waren auf einen Schlag irakische Webseiten nicht mehr erreichbar.
Kann man auch sagen, die echte Macht liegt nicht mal bei den Servern, sondern bei diesen Zonenfiles, bei diesen Root-Zonenfiles.
Ja, richtig,
eigentlich.
Ja.
Wer die Macht darüber hat, der hat ziemlich viel Macht. Und eben zum Glück ist das ziemlich dezentral mittlerweile, aber sehr stark unter amerikanischer Kontrolle.
Ja, ein großes Problem ist ja, dass Änderungen beim A eingespielt werden, beim obersten, und die anderen ziehen dann eine Kopie. Und theoretisch könnte ich ja dort, ich sag mal, Schabernack betreiben. Und wenn die anderen das ungeprüft übernehmen, dann könntest du schon einen großen Schaden anlegen.
Wie viele andere Protokolle, beispielsweise SMTP von E-Mail, wurde DNS natürlich auch in den allerersten Anfängen entwickelt. Und ist ein uraltes Protokoll und war nie für diese unglaubliche Größe vorgesehen ursprünglich. Jetzt kann man ja sagen, hey, wenn man so abhängig ist von dieser Übersetzung, ja, warum lässt man die dann nicht einfach weg? Warum kodiert man dann nicht einfach diese IP-Adressen?
Also wenn der Mensch sich die IP-Adressen im Kopf merken könnte, dann bräuchte ich kein DNS.
Ist das so?
Ja, wenn du jedes Mal die IP-Adresse direkt eingibst im Browser.
Ich würde sogar sagen, das funktioniert trotzdem nicht, weil sehr häufig habe ich ja auch Wechsel von Systemen auch zum Programmieren, oder? Ich habe da Schnittstellen, APIs und so weiter. Und da gibt es ein neues System, das alte muss aber noch bleiben und schon habe ich wieder ein Problem mit den IP-Adressen.
Ja, richtig. Ich glaube, ich müsste über jede Änderung informiert werden.
Ja, und auch dann wird es schwierig. Auch Load Balancing wäre schwierig.
Wäre so gar nicht möglich, ja.
Ja, anders halt. Aber also es ist schon ziemlich wichtig, dass das funktioniert. Brauchen wir.
Ja, absolut. Und das ist ja auch die große Stärke an diesem Protokoll. Es ist sehr einfach, es ist sehr schnell. Aber durch das haben wir diese Gefährdungen, die wir erwähnt haben, ja.
Damit ihr doch noch wisst, es ist auch schon ein paar Dinge passiert, nicht alle waren gleich schlimm, haben wir mal noch ein paar größere Ausfälle herausgesucht. 2016.
Ja, da war ein DDoS-Angriff gegen DynDNS. Ihr kennt vielleicht DynDNS zu Hause, wenn ihr selber einen Service zu Hause habt und euer Provider wechselt ja gerne mal die IP-Adresse, dann kann ich so ein DynDNS. Jedes Mal, wenn ihr eine neue IP-Adresse zu Hause bekommt, wird automatisch der Eintrag geändert. Und hier wurde dieser Dienst, gleichlautende Firma, wurde gestört.
Ihr merkt ein bisschen, wir gehen noch quer durch. Es ist nicht so den Jahreszahlen nach. 2008 gab es eine Schwachstelle in DNS, die ermöglichte die Manipulation von Einträgen. Und zwar nicht eben Manipulation, nicht von denen, die das durften, sondern von Leuten, die das nicht hätten gedürft haben. Was für ein schlechtes Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, in meiner Audit-Karriere habe ich es nur ein einziges Mal bei einem Kunden gehabt, wo der DNS-Server von außen Manipulationen zugelassen hat. Aber das zeigt sehr schön, theoretisch ist das möglich, wenn mal ein Server falsch konfiguriert wird.
2002.
Ja, schon wieder ein DDoS und diesmal gegen die Root-Server. Da wollten die Hacker mal probieren, kann man das Internet lahmlegen. Hat man nicht geschafft, aber man hat es weltweit gespürt.
Dann 2021, da mögen sich vielleicht einige noch erinnern, das war ein großer Ausfall von Meta. Facebook, Instagram, WhatsApp hatten massive technische Probleme.
Ja, da war beim Update, wurde was falsch eingespielt und das hat sich dann repliziert auf alle Server und das war dann das Ende und sie hatten auch relativ lange, bis sie es wieder hingekriegt haben.
2024.
Ja, Cloudflare, das 4x1. Da war es nicht ein Ding, sondern das waren mehrere. Das war interne Fehler und Attacken von außen. Das hat auch zu Störungen geführt vom DNS.
2025 schon wieder Cloudflare. Soweit ich weiß, hat man da nichts gespürt, aber es war schon eindrücklich. Das war eine Distributed Denial of Service DDoS-Attacke mit 6,5 Terabit pro Sekunde. Das ist massiv.
Ja. Wichtig hier ist noch zu erwähnen, dass es nicht direkt auf DNS ging, sondern auf den Dienst Cloudflare bzw. den Kunden hinten dran. Wenn aber die ganze Infrastruktur leidet, weil sie eben beschäftigt ist, diesen Angriff abzuwehren, werden kleinere Dinge wie jetzt ein DNS, das halt UDP ist, einfach verworfen.
Dann April 2026 schauen wir uns noch eine andere Seite an. Da gab es eine Warnung durch das FBI, das haben wir euch übrigens verlinkt, dass ein russischer Nachrichtendienst Home-Router manipuliert hat. Also dein Router zu Hause möglicherweise wurde angegriffen, weil er eine Schwachstelle hatte. Das waren übrigens, soweit ich das weiß, Schwachstellen, die eigentlich schon gepatcht waren. Patcht eures Zeug auch zu Hause. Und dann wurden eben in deinem Home-Router die DNS-Server manipuliert. Jetzt kann man sagen, ja und?
Ja.
Zu Hause. Ja. Ist das schlimm?
Ja, gerade wenn du irgendwo speziell arbeitest, zum Beispiel bei einer Regierung, bei einer Behörde und zum Beispiel deine Mail abfragen.
Homeoffice?
Ja, im Homeoffice, wenn du dann DNS abfragen, du möchtest auf dein Webmail gehen, geht halt zuerst an einen anderen Ort hin.
Und genau das haben sie gemacht. Sie haben das wild gestreut und dann genau geschaut, wer ist spannend für uns.
Mhm. Ja, DNS ist wirklich ein absolut spannendes Thema. Ihr könnt nicht so viel machen, das ist der große Nachteil. Aber hier ist halt wichtig, dass der Provider das Ganze im Griff hat.
Schreib's dir auf die Festplatte.
DNS ist ein sehr mächtiges Werkzeug.
DNS ist zwar uralt und ursprünglich nicht für die heutigen Anforderungen gedacht.
Ausfälle können schnell, großflächige und teure Folgen haben.
Ja, und wer die Kontrolle über DNS hat, hat die Kontrolle über das Internet.
Und das war schon wieder mit Angriffslustig. Schön warst du auch heute wieder mit dabei. Vielen Dank für eure Kommentare, für euer Abo und wir freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Man liest zwar immer wieder von Schwachstellen, ist selber aber nie davon betroffen gewesen.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Mehr Antworten gibt's in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Abonniere jetzt den Podcast. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.